Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. In der heutigen Sonderepisode wollen wir über zwei Zeichentrickserien aus unserer Kindheit sprechen. Marc, du hast uns für heute ja die Schlümpfe mitgebracht. Ich persönlich habe jetzt wenig Erinnerungen aus der Kindheit an die Schlümpfe. Natürlich kannte ich die. Wahrscheinlich habe ich auch die ein oder andere Folge im Fernsehen mal gesehen. Aber so richtig meine Serie war das nie. Ich kannte Papa Schlumpf und Gargamel und dass da noch so ein paar andere Schlümpfe rumturnen. Aber dass die alle dezidiert mit Namen und ausgefeilten Charaktereigenschaften ausgestattet sind, wusste ich zum Beispiel nicht. Aber darüber kannst du uns ja ein bisschen was erzählen.
Ich selbst habe jetzt auch keine direkten Erinnerungen an die Schlümpfe, aber ich habe die als Kind regelmäßig geschaut. Ich habe auch über die Jahre immer wieder die ein oder andere Folge mir angesehen und jetzt für die Vorbereitung auch einige mehr. Papa Schlumpf hast du ja schon angesprochen. Er ist der älteste der Schlümpfe, quasi der Bürgermeister des Dorfes. Die Schlümpfe wohnen nämlich alle in Pilzen im Wald. Über dem Dorf liegt ein Unsichtbarkeitszauber. Deshalb kann Gargamel, der böse menschliche Zauberer, die Schlümpfe nicht finden. Sein Ziel ist nämlich, sie zu fangen und möglicherweise zu Gold zu machen. Die Schlümpfe selbst sind jetzt eine Zeichentrickserie, zuerst als Comicfiguren gezeichnet von einem belgischen Zeichner aus den 50ern. Später gab es dann eine Zeichentrickserie, über die wir heute sprechen werden, und auch noch diverse 3D-Animationen, einen Film oder eine Serie. Zu letzteren beiden muss ich aber sagen, ich habe mir mal den Trailer angeschaut und wenn bei den Zeichentrickschlümpfen das Wort niedlich das erste ist, das mir einfällt, dann ist es bei diesen 3D-animierten Schlümpfen das Wort bösartig. Die haben für mich einen total perfiden Gesichtsausdruck, ähnlich wie Gremlins, das völlige Gegenteil von niedlich. Deswegen werde ich mir sowas auch nie anschauen. Die Schlümpfe sind kleine Gestalten. Man erfährt in der einen oder anderen Episode, dass sie etwa zwei Äpfel groß sind. Sie haben eine blaue Hautfarbe und die allermeisten Schlümpfe tragen eine weiße Mütze und eine weiße Hose mit Schuhen. Der schon angesprochene Papa Schlumpf ist eine Ausnahme. Er hat einen Bart und eine rote Mütze. Er ist auch mit weit über 500 Jahren der Älteste. Die restlichen etwa 100 Schlümpfe sind nur so ungefähr 100 Jahre alt. Und zum Vergleich, ein Schlumpf ist etwa bei 150 Jahren erwachsen. Der überwiegende Anteil der Schlümpfe sind männlich. In einer der frühen Folgen taucht Schlumpfine auf, die lange Zeit die einzige Frau im Dorf ist. Schlumpfine ist eigentlich erschaffen worden als Agentin von Gargamel. Er wollte sie in das Dorf einschleusen, damit er endlich die Koordinaten bekommt. Papa Schlumpf hat das aber herausgefunden und konnte Schlumpfine von ihren bösen Charaktereigenschaften befreien und seitdem ist sie im Dorf geblieben. Im Laufe der Zeit kommen noch die ein oder anderen Schlümpfe dazu. Keiner weiß woher, zumindest bei den meisten nicht. Es gibt irgendwann Opa-Schlumpf, es gibt Baby-Schlumpf, was vom Storch gebracht wird, völlig stilecht. Und es gibt vier sogenannte Schlumpflinge. Da ist auch das zweite weibliche Wesen, Sassette. Über deren Herkunft habe ich jetzt nichts rausgefunden in den Folgen, die ich gesehen habe. Aber die anderen drei Schlumpflinge, die sind quasi rückverwandelt. Sie waren nämlich in einer Standuhr bei Vater Zeit. Und diese Uhr lief rückwärts und dann sind sie wieder jugendlicher geworden. Wie du ja schon angesprochen hast, die Schlümpfe haben alle Charaktereigenschaften und Namen, denn sie sehen fast völlig gleich aus. Es gibt ganz kleine visuelle Unterschiede. Schlaubi-Schlumpf zum Beispiel, der Besserwisser, er hält sich für den Assistent von Papa Schlumpf und den zweiten Mann im Dorf. Er hat zum Beispiel eine Brille und wenn er zu viel doziert, dann werfen ihn die anderen schon mal ganz gerne aus dem Dorf raus. Es gibt Hefti, das ist der starke Schlumpf, der sportliche Schlumpf. Er hat ein kleines Tattoo am Oberarm. Es gibt Handy, der, wie der Name schon sagt, ein Bastler ist. Er baut immer alle möglichen Maschinen, die dann für ein oder zwei Folgen auftauchen und danach total wieder verschwinden. Das heißt, es gibt irgendwie keinen wirklichen Fortschritt im Dorf. Er hat eine Latzhose an und einen Bleistift. Und hier ist schon die erste Sache, die ich bei den Schlümpfen richtig gut finde. Wir machen nämlich alles immer so groß, wie wir es brauchen. Manchmal ist der Bleistift, der hinter seinem Ohr steckt, total klein. Manchmal ist er doppelt so lang wie sein Kopf. Und das gilt auch für alle möglichen anderen Dinge. In einer Folge finden die Schlümpfe beispielsweise Diamanten, mit denen sie überhaupt nichts anfangen können. Und der Diamant, der in der Hand des Schlumpfes, ungefähr halb so groß ist wie die Hand, ist dann auch in der Hand von Gargamel halb so groß wie Gargamels Hand, obwohl Gargamel in einer Hand manchmal einen, manchmal aber auch 10 Schlümpfe tragen kann. Wir machen uns die Welt, ähnlich wie bei Pippi Langstrumpf, so wie wir sie brauchen. Und einer meiner Lieblingsschlümpfe ist Clumsy. Er ist so ziemlich der tollpatschigste Schlumpf, den es gibt. Er hat 3 linke Füße, 5 linke Hände, aber er ist irgendwie auch der netteste Schlumpf und keiner kann ihm wirklich lange böse sein. Es gibt so eine Gruppe von Schlümpfen, die in fast allen Folgen vorkommt. Das waren die schon angesprochenen, später auch dann die Schlumpflinge. Und dann gibt es noch die ein oder anderen Schlümpfe, die mal auftauchen oder mal nicht und mehr oder weniger Redeanteil haben. Zum Beispiel Choki, der im Wesentlichen den Leuten immer nur Überraschungspakete reicht. Die explodieren, er lacht und 5 Minuten später haben es scheinbar alle vergessen. Denn wenn er nochmal ankommt, dann machen sie wieder das Geschenk auf. Der Zauberer Gargamel, der Mensch, ich persönlich mag den Charakter nicht. Er ist auch ziemlich dämlich. Eigentlich findet er die Schlümpfe immer mit seinen tollen Detektoren, die er baut. Aber irgendwie peilt er das nicht so richtig. Und er baut auch einen Detektor, wenn er mal kaputt geht, nicht ein zweites Mal. In den späten Staffeln bekommt Gargamel aber einen Assistenten, einen Lausbuben namens Rotznase, und der ist wirklich lustig. Aber kommen wir jetzt mal zu der Folge, oder sagen wir besser der Doppelfolge, die ich mir ausgesucht habe. Es geht nämlich um den Astro-Schlumpf und in der zweiten Folge, die thematisch da anschließt, aber deutlich später kam, Traumis Brieffreunde, geht es darum, er möchte fremde Welten erkunden, ähnlich wie Captain Kirk in Star Trek.
Zum Anfang der Episode starten wir mit der Schlumpftagsfeier von Traumi. Alle Schlümpfe haben sich bei ihm versammelt, er bekommt eine Torte geschenkt, alle singen Happy Schlumpf Day to you. Und als er seine Kerzen auspustet, wünscht er sich natürlich, weil das ist das, was ihn seit einiger Zeit praktisch hundertprozentig beschäftigt, dass er doch gerne mal fremde Welten entdecken will und zu unbekannten Planeten fliegen. Das nimmt er im Folgenden dann auch in Angriff. Er hat einige Ideen, wie er denn von der Erde wegkommen könnte. Das erste ist, dass er sich einen großen Papierdrachen baut. Und als ein Sturm aufkommt, hebt er damit tatsächlich ab. Es ist allerdings ein kurzes Vergnügen, denn der Sturm ist umgeschlagen in ein Gewitter. Der Blitz schlägt in seinen Drachen ein, dieser brennt ab. Und wie es in Zeichentrickserien halt gerne mal der Fall ist, das Fluggerät brennt weg, der Akteur realisiert, oh, mein Fluggerät ist plötzlich nicht mehr da, da muss ich ja jetzt wohl abstürzen, und dann erst fängt er an zu fallen, landet natürlich, damit ihm nichts passiert, zielgenau in einem Wasserfass, genau vor der Tür von einem Schlumpf. Das mit dem Drachen hat also nicht funktioniert. Nächste Idee ist, er mobbt aus Papa Schlumpfs Pilzhaus Papa Schlumpfs Zauberbuch und einen Besen, liest dann den richtigen Zauberspruch ab, der diesen Besen zum Fliegen bringt. Der marodiert jetzt erstmal alleine quer durchs Dorf, bis Traumi ihn nochmal einfangen kann, kann sich hinten am Schweif festhalten und der Besen hebt zusammen mit ihm ab. Da er ihn aber nicht wirklich steuern kann, landet er am nächsten Baum und das Spiel geht wieder von vorne los. Er realisiert, dass er gegen den Baum geknallt ist und erst dann rutscht er ab. Aber auch das entmutigt ihn nicht. Er hat noch eine neue Idee und diesmal wird es ganz pompös. Er hat nämlich die Idee, sich ein Raumschiff, eine Rakete zu bauen. Und es gibt eine offizielle Bekanntmachung, in der alle Schlümpfe des Dorfes zum Start dieser Rakete eingeladen werden. Die Schlümpfe versammeln sich natürlich auch brav zum angegebenen Zeitpunkt und bestaunen die selbstgebaute Holzrakete von Traumi. Sie fragen auch nach, und wie funktioniert das denn jetzt mit dem Antrieb und so weiter? Und Traumi erklärt ganz stolz, er hat einen Pedalantrieb gebaut, der einen Propeller antreibt. Und wenn er jetzt nur schnell genug in die Pedale tritt, dann wird dieser Propeller so viel Antrieb erzeugen, dass diese Rakete auf jeden Fall abhebt und mit ihm durchs All fliegen kann. Ganz stilecht hat er natürlich auch einen Raumanzug an, inklusive Goldfischglas über dem Kopf, über seiner Mütze natürlich. Und ähnlich wie deine Monchichi-Puppen, die du irgendwann in einem früheren Podcast mal erwähnt hast, ist es natürlich auch nur eine Kugel über dem Kopf, die nicht irgendwie mit irgendeinem Apparat verbunden ist, der ihn mit Sauerstoff versorgen könnte. Aber so stellt man sich als Kind eben einen Astronauten vor. Die Rakete hat übrigens auch Fenster, die nicht irgendwie verschlossen sind. Das sind einfach Löcher in der Holzwand. Traumi verabschiedet sich jetzt also theatralisch von den anderen Schlümpfen. Er startet jetzt in fremde Welten, setzt sich an seinen Pedalantrieb, fängt an, aus Leibeskräften in die Pedale zu treten. Man sieht auch, dass der Propeller sich dreht. Es kommt auch ein Wind auf. Also prinzipiell funktioniert dieser Antrieb. Aber leider ist er nicht stark genug, dass die Rakete abheben würde. Traumi kommt wieder raus und ist am Boden zerstört.
Was mir bei diesen Versuchen immer gut gefällt, ist die kindliche Logik. Ja, ein Drachen fliegt und wenn man sich dranhängt, fliegt man mit. Auch das mit dem Besen oder mit dem Raumschiff. Aber dass man so weit denkt, dass es im Weltall natürlich keinen Sauerstoff gibt. Dass man irgendwelche Vorräte mitnehmen muss, ein Bett braucht, wer weiß, wie lange das Ganze funktioniert. Mit seinem Propeller kann er natürlich im Weltraum auch nichts anfangen. So weit denkt ein Kind natürlich nicht. Aber das finde ich bei den Schlumpfgeschichten auch richtig gut, dass man da eben nicht über sowas nachdenkt, sondern man macht einfach kleine, schöne Episoden, wie Kinder sich die Welt vorstellen und zeigt eher, wie die Progression ist, welche weiteren Ideen Traumi denn hat. Allerdings ist er jetzt so stark am Boden zerstört, dass Schlumpfine sich das nicht anschauen kann, denn bis jetzt ist noch jeder Schlumpftagswunsch in Erfüllung gegangen und es kann doch nicht sein, dass Traumis Wunsch der erste ist, bei dem das eben nicht klappt. Sie geht zu Papa Schlumpf und das machen alle Schlümpfe, wenn sie irgendwie ein Problem haben. Sie rennen alle zu Papa Schlumpf und fragen ihn um Rat. Und Papa Schlumpf entwickelt dann auch einen Plan. Wir sehen in der Nacht dann, wie er in seinem Pilzhaus einen Zauberspruch wohl generiert. Man sieht es nur von außen. Es gibt einen grünen Blitz. Und Papa Schlumpf ist zufrieden. Einige Zeit später darf Traumi dann wieder starten zu einem neuen Abenteuer. Und Papa Schlumpf teilt ihm mit, dass Handy, der ja eigentlich für das Bauen von Maschinen zuständig ist und eben nicht Traumi Schlumpf, Handy habe seine Rakete überprüft und alle Fehler entfernt und jetzt wird sie funktionieren. Traumi ist ganz happy, steigt wieder hoch in sein Cockpit, muss aber vorher noch einen Himbeertrank, wie Papa Schlumpf sagt, trinken, damit er genügend Kraft hat für die lange Reise. Der Trank gehört auch zu Papa Schlumpfs Plan, denn als Traumi anfängt, in die Pedale zu treten, ruckeln die Schlümpfe unten an der Rakete, dass er denkt, er startet wirklich. Sie haben ein Feuer und machen Rauchwolken, sodass er denkt, er kommt in immer höhere Luftschichten. Irgendwann wird Traumi aber müde. Und das schiebt er, und das fand ich ein ganz gutes Detail, jetzt auf die Schwerelosigkeit zurück. Möglicherweise wird ein Schlumpf, wenn er sich anstrengt, in der Schwerelosigkeit halt müde, dann ist das normal. Das kümmert ihn aber auch nicht weiter, dass seine Rakete dann quasi alleine fliegen müsste und wie sie denn überhaupt den Kurs findet. Traumi schläft ein und die anderen Schlümpfe draußen erkennen das daran, dass der Propeller sich plötzlich nicht mehr dreht. Und dann kommt Papa Schlumpf und sagt, jetzt bauen wir die Rakete ab und bringen Traumi und die Raketenteile in einen erloschenen Vulkan und bauen dort alles wieder auf. Denn das ist sein Plan. In diesem erloschenen Vulkan, ganz viele Steine, sieht irgendwie aus, wie man sich eine steinige Mondwelt vorstellen würde. Dort soll Traumi dann schlussendlich aufwachen, denken, er ist auf einem anderen Planeten. Und dort gibt es auch eine Bevölkerung, das sind nämlich die sogenannten Swoofs. Und die Swoofs sind natürlich nichts anderes als die Schlümpfe, die die Rakete und Traumi dahin gebracht haben. Und der Swoof-Zaubertrank, der mit dem grünen Blitz, der verwandelt sie einfach in Lebewesen, die genauso aussehen wie Schlümpfe. Sie sind halt nur grün, sehen ein bisschen aus wie Neandertaler, haben struppige Haare.
Nachdem in dem Vulkankrater jetzt alles vorbereitet wurde, sie haben Swoof-Hütten aufgebaut, Traumis Rakete wieder zusammengesetzt und ihn in sein Cockpit zurückverfrachtet, lässt die Wirkung der Himbeertinktur nach und Astro-Schlumpf wacht auf. Wundert sich nicht im geringsten, dass seine Rakete ohne Autopilot einfach so senkrecht irgendwo gelandet ist. Guckt aus dem Fenster, sieht, dass er irgendwo ist, wo es aussieht wie in einer Mondlandschaft und freut sich, oh ja, ich bin auf einem fremden Planeten gelandet, steigt aus, sieht sich um und fragt sich, ob dieser Planet denn wohl bewohnt ist. Und just in dem Moment kommen die ersten Swoofs um die Ecke. Die Verständigung klappt auf Anhieb problemlos. Außer, dass sich beide Seiten eines merkwürdigen Satzbaus befleißigen. Du Freund, ja, ich Freund, komme von weit her mit Rakete, brumm, brumm. Aber die Swoofs bringen ihn jetzt erstmal zum Chef des Stammes. Und das ist Opa Swoof, also nicht Papa Schlumpf, sondern Opa Swoof. Der auch erst nochmal wissen will, du Freund oder Feind. Aber nach der Auskunft, ich großer Freund, ist alles in Ordnung. Der Rat der Swoofs kommt nochmal pro forma zusammen, aber er entscheidet, dass zu Ehren des Astro-Schlumpfs erstmal ein großes Fest gegeben wird. Und da natürlich gegessen und getrunken wird, kann Traumi auch sein Goldfischglas, aka Astronautenhelm, abnehmen. Die Atmosphäre auf Planet Swoof ist also auch wunderbar verträglich für einen Schlumpf. Allerdings naht jetzt eine Komplikation. ein paar Wächter-Schlümpfe bzw. Swoofs, die aufgestellt wurden, sehen nämlich, dass sich Gargamel dem Krater nähert. Gargamel hat mal wieder einen neuen Schlumpfdetektor erfunden, diesmal in Form einer Kristallkugel. Und da Gargamel eigentlich gar kein so unbegabter Zauberer ist, hat dieser Detektor, also diese Kristallkugel, ihn zielgenau zu dem Vulkankrater geführt, wo tatsächlich sich gerade die Schlümpfe aufhalten. Eine Begegnung mit Gargamel wäre jetzt natürlich fatal für Astro Schlumpf, denn daraus könnte er natürlich schließen, dass er sich keine paar Kilometer von Schlumpfhausen entfernt befindet und keineswegs auf einem anderen Planeten. Um ihn kurzfristig außer Sicht zu bringen, wird Astro Schlumpf kurzerhand in eine Hütte des Swoofs verfrachtet und da eingesperrt. Aber Papa Schlumpf bzw. Opa Swoof hat direkt einen Zauber parat, mit dem er eine Gewitterwolke generiert, die so Sven Glückspilz-mäßig über Gargamel schwebt, ihn die ganze Zeit verfolgt und Blitze auf ihn schießt, sodass Gargamel erstmal wieder vertrieben wird. Auf der Flucht verliert er auch seine Kristallkugel, die zerstört wird. Also Gargamel ist in dieser Folge jetzt erstmal ausgeschaltet und kein Problem mehr.
Allerdings bleibt Gargamel nicht die einzige Komplikation, denn Traumischlumpf hat es so gut auf Planet Swoof gefallen, dass er nach dem Fest überhaupt nicht mehr weg will. Er will nicht mehr zur Erde zurück. Er will für immer und noch viel länger auf Planet Swoof bleiben. Und damit hat Papa Schlumpf natürlich nicht gerechnet. Also muss ein neuer Plan her. Es wird ganz schnell überlegt und sie sagen Astro Schlumpf, er muss zuerst ein paar Prüfungen bestehen, ob er denn überhaupt würdig ist, ein Swoof zu werden. Die erste Prüfung ist, er muss einen Speer werfen auf ein Ziel, allerdings mit verbundenen Augen und nachdem man ihn ein paar Mal gedreht hat. Wie es in Zeichentrickserien dann öfters passiert, klappt das dann auch zufälligerweise mit Bande, der Speer prallt an irgendwelchen Felsen ab und trifft dann die Mitte der Zielscheibe. Auch wenn damit keiner gerechnet hat, haben die Swoofs natürlich noch ein paar andere Prüfungen in petto. Die zweite Prüfung ist ein großer Pfahl, den er hochklettern muss, allerdings ist der Pfahl eingefettet. Und die Idee hinter den Prüfungen ist dann ganz einfach, entweder sind sie so schwer, dass er sie nicht bestehen kann, oder dass er irgendwann die Lust verliert, wenn er Tage oder Wochen lang dasselbe machen müsste. Die Swoofs glauben nämlich, um auf diesen Pfahl hochklettern zu können, braucht er 1000 Jahre. Dummerweise haben die Swoofs aber vergessen, den Pfahl einzufetten, weil jeder Swoof bzw. Schlumpf geglaubt hat, der andere würde es machen. Insofern ist es für Traumischlumpf überhaupt kein Problem, da hochzuklettern. Also auch die zweite Prüfung hat er bestanden. Die dritte ist jetzt sehr kompliziert. Er muss nämlich durch einen See schwimmen und dabei einen total schweren Stein mitnehmen. Beziehungsweise einen Stein, der im Krater rumliegt und aussieht, als ob er total schwer wäre, aber kein Swoof hat ihn jemals angefasst. Dummerweise stellt sich heraus, es ist ein Bimsstein, der schwimmt. Das heißt, auch das ist kein Problem mehr. Jetzt haben die Swoofs aber keine Pläne, wie sie Traumi davon abhalten können, bei ihnen bleiben zu wollen. Insofern werfen sie ihm jetzt alles an den Kopf, was ihnen gerade so einfällt. Er müsse nämlich jetzt das schwere Leben eines Swoofs leben. Er muss den ganzen Tag putzen, kochen, waschen, den Boden schrubben. In der ganzen Episode sehen wir keinen Swoof auch nur eine dieser Tätigkeiten machen. Er muss demütig den Swoofs gegenüber sein, vor ihnen knien, ihnen die Füße küssen, darf nicht singen und sich nicht freuen. Also alles, was ihm irgendwie einfällt, wird Traumi gesagt, er müsse das tun. Und das klappt dann auch. Traumi verliert nämlich die Lust, da zu bleiben und sagt dann, naja, vielleicht fliege ich dann doch besser wieder zurück zur Erde. Alle täuschen vor, sie wären total traurig, aber wünschen ihm eine gute Reise. Zwischendurch gab es auch einmal eine Szene, wo sich die Swoofs beinahe verraten hätten. Schlumpfine ist nämlich auch dabei. Und wenn Schlumpfine weint oder vortäuscht zu weinen, dann sagt sie immer so etwas wie Buhu. Und das hat Traumi Schlumpf auch gehört und hat überlegt, das kennt er doch irgendwoher. Aber Schlumpfine konnte sein Misstrauen hier gerade nochmal zerstreuen.
Traumi verabschiedet sich also von den Swoofs, setzt sein Goldfischglas wieder auf und klettert in das Cockpit seiner Rakete, setzt sich an seinen Pedalantrieb und auch Opa Swoof hat ihm noch einen Stärkungstrank mitgegeben. Jedenfalls wiederholt sich das Ganze. Während er in die Pedale tritt, wird er müde, schläft ein. Die Swoofs verwandeln sich mit einem Zaubertrank wieder zurück in Schlümpfe, demontieren die Rakete, packen alles wieder auf ihre Karren, machen sich auf, zurück ins Dorf. Wie auch schon auf dem Hinweg gibt es, wie man das von Reisen mit Kindern kennt, immer wieder unterwegs die Frage: Papa Schlumpf, ist es noch weit? Sind wir bald da? Wie weit ist es denn noch? Und auf dem Hinweg war es so, dass Papa Schlumpf jedes Mal geantwortet hat: Nein, es ist nicht mehr weit, wir sind gleich da. Und irgendwann beim 5. Mal sagt er: Ja, es ist noch ganz weit. Zurück im Dorf haben die Schlümpfe die Rakete natürlich wieder zusammengesetzt. Traumi wacht auf, freut sich, dass er wieder zurück in Schlumpfhausen ist, verschwendet natürlich keinen Gedanken daran, wie die Rakete ganz alleine, als er bewusstlos war, den Rückweg gefunden hat und wieder senkrecht genau mitten in Schlumpfhausen aufsetzen konnte. Steigt aus, begrüßt seine Schlümpfe und meint, zu fremden Welten zu fliegen ist natürlich immer ganz interessant, aber zu Hause ist es natürlich doch am schönsten. Und damit ist diese Episode beendet.
Allerdings werden die Swoofs in einer zweiten Episode viele Folgen später nochmal aufgegriffen. Ich weiß jetzt nicht, ob das häufig ist, dass dasselbe Thema nochmal kommt. Bei den Folgen, die ich gesehen habe, war es jedenfalls nicht so. Auf jeden Fall die nächste Episode, Traumis Brieffreunde, behandelt genau das. Traumi hat nämlich wieder Sehnsucht nach den Swoofs und hat ihnen schon seit längerer Zeit Briefe geschrieben. Diese Briefe werden von einem Vogel abgeholt, der sie zu den Swoofs bringt. Auch hier kein Gedanke daran verschwendet, wie der denn durchs All fliegen soll, aber in kindlicher Logik geht das und das passt zu den Schlümpfen. Er trifft Schlaubi und Klamsi. Die letzten beiden hängen in der Folge die ganze Zeit zusammen, das ist auch sonst öfters so. Er erzählt ihnen von seiner Brieffreundschaft mit den Swoofs, aber Schlaubi glaubt das natürlich nicht, denn die Swoofs gibt's ja nicht. Er möchte herausfinden, wo denn dieser Vogel mit den Briefen hinfliegt. Klamsi allerdings hat auch Sehnsucht nach den Swoofs. Die würde er auch gerne mal besuchen. Irgendwie hat er in der ganzen Folge immer vergessen, dass er ja selber ein Swoof war und es die Swoofs gar nicht gibt. Er und Schlaubi rennen jetzt dem Vogel hinterher und stellen fest, der Vogel fliegt zu Papa Schlumpf. Papa Schlumpf nimmt den Brief, er öffnet einen Schrank und wir sehen viele weitere Briefe. Und da wird klar, Papa Schlumpf beantwortet die Briefe im Namen der Swoofs. Er hat so langsam auch keine Lust mehr, aber nun gut, ein paar Briefe in der nächsten Woche beantworten, das wird er noch machen.
In dem Moment kommt aber Traumi um die Ecke und verkündet, er hat solche Sehnsucht nach den Swoofs, er glaubt, er müsste da mal nochmal hinfliegen. Und alle Beteiligten sind total entsetzt und denken sich, oh nein, diese ganze Tortur nochmal, die Rakete auseinanderbauen, da tagelang zu diesem Krater hinmarschieren, das alles wieder aufbauen und das Swoof-Dorf im Krater nochmal faken. Und da hat eigentlich keiner Lust zu. Auf der anderen Seite wollen sie natürlich auch Traumis Illusion nicht zerstören. Aber Handy hat eine gute Idee, er kennt eine Abkürzung, wie er es nennt. Er schlägt nämlich vor, dass sie einfach Kulissen bauen sollen und so Schlumpfhausen in das Swoof-Dorf verwandeln. Damit hätten sie sich wenigstens das Auseinanderbauen der Rakete und den Transport in den Krater gespart. Dieser Vorschlag wird offenbar einstimmig angenommen. Aber sie brauchen natürlich einige Vorbereitungszeit, um die Kulissen zu bauen. Toulouse soll auch noch ein Gemälde anfertigen mit Wolken drauf, das vor den Fenstern der Rakete vorbeigekurbelt werden soll, sodass Traumi von innen den Eindruck hat, dass er mit seiner Rakete steigt. Außerdem muss Papa Schlumpf einen neuen Swoof-Trank zubereiten. Und obwohl das in der ersten Folge ja anscheinend über Nacht ging, hat sich das Rezept jetzt verkompliziert. Er braucht 1000 Zutaten und ganz viele Schritte. Das scheint ein tagelanger Prozess zu sein. Jedenfalls müssen sie Traumi für ein paar Tage noch ablenken. Und dazu denkt sich Hefti ein Trainingsprogramm aus. Er behauptet nämlich, dass Traumi so einen strapaziösen Raumflug nur durchstehen könnte, wenn er eine Top-Kondition hätte. Und deshalb muss er erst noch ein Vorbereitungstraining absolvieren. Das sieht dann in der Gestalt aus, dass Hefti ihn die ganze Zeit durch den Wald jagt. Hier 100 Liegestütze und jetzt rennen wir weiter bis dahin und Traumi hängt die ganze Zeit die Zunge bis auf die Knien. Aber natürlich macht er das, denn er hat ja so große Sehnsucht nach den Swoofs, dass er das alles auf sich nimmt.
Gut, er stellt sich hier natürlich jetzt auch nicht die Frage, wie er den ersten Flug denn dann geschafft hat, denn da gab es dieses ganze Sportprogramm nicht. Aber das ist auch wieder kindliche Logik. Während also Hefti Traumi striezt, braut Papa Schlumpf seinen Zaubertrank, wird aber weggerufen und Schlaubi soll ihn fertig machen. Er ist ja der Assistent und Schlaubi und Klamsi sind also in Papa Schlumpfs Hütte und Schlaubi meint, das dauert ewig Und wenn Handy eine Abkürzung nehmen kann, dann kann ich das auch. Überblättert einfach mal 5 Seiten von irgendwelchen Inhaltsangaben, die man in den Zaubertrank kippen müsste, und sagt, jetzt sind wir fertig. Sie gehen dann raus und Traumi kann gleich starten. Diesmal will aber Schlaubi mitfliegen. Warum, ist uns nicht klar. Er soll auf jeden Fall den Koffer mit den Geschenken für die Swoofs hochtragen. Mit einer Hand schafft er das. Und der Koffer ist sehr schwer. Und wir sehen dann später oben, dass in dem Koffer Clumsy drin war. Denn er will ja auch zu den Swoofs. Er hat schon wieder vergessen, dass es die Swoofs gar nicht gibt. Die starten also. Die Rakete wird wieder geruckelt. Und wie schon gesagt, das Gemälde von Toulouse, dem Maler, wird am Fenster vorbeigezogen. Und alle glauben, beziehungsweise zumindest Traumi glaubt, er startet gerade. Aber auch hier wird Traumi wieder ohnmächtig, die anderen beiden nicht, denn die Schlümpfe brauchen ja Zeit, um das Dorf jetzt mit ihren Attrappen umzubauen in ein Swoof-Dorf.
Traumi wacht wieder auf, er steigt zusammen mit Clumsy und Schlaubi aus. Sie werden freudig von den Swoofs wieder empfangen, aber irgendwie sieht es auf Planet Swoof anders aus als beim letzten Mal. Opa Swoof führt Traumi erstmal durch das Dorf und zeigt ihm, was sich alles verändert hat. Dabei wird Traumi öfters mal rüde rumgewirbelt und guck mal da, weil in dem Moment auch gerade Gargamel wieder in der Nähe des Dorfes auftaucht. Gargamel hat sich zu diesem Zeitpunkt gerade einen neuen Schlumpfdetektor gebaut, der diesmal die Pilze detektieren soll. Und wieder mal, Gargamel ist gar nicht so unfähig, wie er immer dargestellt wird. Der Schlumpfdetektor funktioniert, er führt ihn zum Dorf. Allerdings erwischt Gargamel aus Versehen mehr oder weniger einen Swoof und denkt sich, was ist das denn? Das ist doch kein Schlumpf, sowas Grünes, das schmeckt bestimmt ganz grün, das will ich gar nicht haben, und lässt den Schlumpf wieder laufen. Zerdeppert seinen Detektor, weil er denkt, dass der ihn zu irgendwelchen komischen grünen Wesen geführt hat und eben nicht Schlümpfe detektiert. Und haut mal wieder ab. Darüber hinaus läuft auch der Hund Welpi noch quer durchs Dorf. Und auch dem müssen Opa Swoof und Traumi natürlich die ganze Zeit ausweichen. Es ist also ein ziemlich hektischer Rundgang durch das Dorf, wo sich Traumi einige neue Sehenswürdigkeiten ansehen muss. Allerdings erinnert Traumi irgendwie alles so ein bisschen an zu Hause. Kein Wunder, ich meine, er befindet sich ja immer noch in Schlumpfhausen. Er meint sogar durch seinen Goldfischglashelm die Kochkünste von Torti riechen zu können. Und irgendwie jede Ecke erinnert ihn an zu Hause. Er findet, er hat wahrscheinlich doch ganz viel Heimweh. Und der Besuch ist sehr kurz. Er steigt wieder in seine Rakete und will zurück nach Hause.
Traumi möchte also starten. Und es gibt eine weitere Komplikation. Denn Toulouse, der Maler, möchte an seiner Leinwand ein paar Wolken ausbessern. Und weil Schlaubi den Zaubertrank ja abgekürzt hat, hat dieser nicht lange genug gewirkt. In dem Moment, als Toulouse die Leinwand überpinseln möchte, verwandelt er sich zurück in einen Schlumpf. Traumi schaut aus dem Fenster und sieht einen Schlumpf auf der Welt des Swoofs. Und da wird ihm klar, irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Er startet also nicht. Warum er jetzt nicht müde geworden ist, war uns jetzt nicht ganz klar. Vielleicht gab es keinen Himbeertrank. Vielleicht wirkt er auch nur zusammen mit Pedalkraft oder nicht so schnell hintereinander. Spielt ja auch keine Rolle. Er schaut auf jeden Fall von seinem Kopf, geht runter. Und was sieht er? Schlümpfe. Er kommt dann runter. Papa Schlumpf gesteht ihm alles, dass sie ihm seinen Schlumpftagswunsch erfüllen wollten. Traumi ist auch nicht wirklich böse. Er ist nur traurig, dass es die Swoofs nicht wirklich gibt. Denn so ein fremdes Volk hätte er wirklich gerne kennengelernt. Er spaziert mit Papa Schlumpf dann ein bisschen aus dem Dorf heraus. Und dann landet plötzlich aus heiterem Himmel eine fliegende Untertasse. Die Tür öffnet sich und ein kleines Wesen steigt raus. Sieht aus wie ein Schlumpf oder wie ein Swoof, ist nur irgendwie ockerfarben. Es hat einen Brief in der Hand und sagt Traumi, er habe den Brief von ihm bekommen, aber er habe seinen Namen falsch geschrieben. Er wäre nämlich kein Swoof, sondern ein Swief. Traumi freut sich, der Rest fällt in Ohnmacht und die Geschichte endet hier. Ein kleines Fazit von mir zu diesen beiden Episoden der Schlümpfe. Ich fand sie sehr amüsant. Sie waren leicht zu schauen. Die ganzen naturwissenschaftlichen Gesetze, die hier gebrochen werden, das spielt als Kind überhaupt keine Rolle. Das hat mich auch jetzt als Erwachsener überhaupt nicht gestört. Bei manchen anderen Hörspielen analysieren wir ja sehr in die Tiefe, was da wissenschaftlich nicht funktionieren kann. Aber die Schlümpfe sind einfach so niedlich gezeichnet und zeitlos, dass das überhaupt keine Rolle spielt. Da kann man sich auch als Erwachsener ohne Probleme drauf einlassen. Es zeigt auch hier in der Folge gut den Charakter der Schlümpfe. Sie sind einfach total nette Wesen, alle total lieb untereinander und sie stürzen sich sogar in Unkosten, will ich es mal nennen, um einen anderen Schlumpf glücklich zu machen, auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt es so toll fanden, alles zu dem Krater schaffen zu müssen. Und wenn es dann auffliegt, dann ist derjenige, dem man ja eigentlich nur was Gutes tun wollte, nicht wirklich böse. Das passt auch dazu. Insofern ist es eine Serie, die ich in Zukunft bestimmt irgendwann mal chronologisch schauen werde. Ich finde, man kann sie auch heute noch als Kind wunderbar genießen.
Und damit kommen wir jetzt zu einer anderen Zeichentrickserie. Diese habe ich mir ausgesucht, denn da habe ich noch Kindheitserinnerungen dran und das ist Dr. Schnuggles. Auch hier werden die Naturgesetze so hingebogen, dass sie kindlicher Logik folgen, aber nicht mehr wirklich für Erwachsene nachvollziehbar sind. Zum Beispiel wird auch hier, genau wie bei den Schlümpfen, eine Weltraumrakete aus Holz gebastelt. Dr. Schnuggles ist eine britisch-niederländische Zeichentrickserie von 1979. Was mich jetzt im Nachhinein bei der Recherche verwundert hat, dass es wohl offensichtlich nur eine Staffel mit 13 Folgen gibt. In meiner Erinnerung habe ich die in meiner Kindheit ganz oft gesehen. Offensichtlich habe ich mir diese eine Staffel mehrfach angesehen. Ich kann mich allerdings heute auch nur noch an ein oder zwei Folgen vage erinnern. Aber ich erinnere mich, dass ich mich immer gefreut habe, wenn ich in der Fernsehzeitung wieder Dr. Schnuggles gelesen habe. Und ich habe die mit Sicherheit auch noch geschaut, als ich der Zielgruppe altersmäßig schon längst entwachsen war. Die DVDs gibt es ohne Altersbeschränkung. Als Altersempfehlung habe ich ab 4 gesehen. Allein schon daran, dass ich in der Fernsehzeitung gelesen habe, dass es wieder kommt, kann man ablesen, dass ich das mit, keine Ahnung, mindestens 7, wahrscheinlich auch noch mit 11 begeistert mir angeschaut habe. Dr. Schnuggles ist ein Erfinder und auch er ist ein Naturfreund, der sich mit allen Lebewesen, die ihn umgeben, immer sehr gut stellt. Tiere und zum Teil auch Gebrauchsgegenstände um ihn herum führen alle ein Eigenleben. Zum Beispiel hat er eine Scheune, in der auch seine Erfinderwerkstatt oder sein Labor untergebracht sind und dieses Haus hat Hände, mit denen es das Dach abnehmen kann, wenn es innen zu heiß wird oder wenn man mal besonders viel Sonnenlicht braucht. Seine Mitbewohner sind unter anderem Dennis, ein Dachs, der handwerklich begabt ist und in seiner Latzhose auch immer ein paar Werkzeuge dabei hat, mit denen er flugs irgendwas erfinden und zusammenbauen kann. Dann gibt es Knabber, die Maus, die ist sehr frech, hat immer Unsinn im Kopf, bringt Dr. Schnuggles und seine Kollegen auch öfters mal in Schwierigkeiten, aber manchmal kann Knabber auch mit einer pfiffigen Idee alle wieder retten. Unter anderem kann Knabber auch in einem Rollschuh durch die Gegend fahren, den er wie ein Auto benutzen kann. Dann gibt es noch Fräulein Reinlich, Dr. Schnuggles Haushälterin, die sich in stetem Kampf mit Knabber befindet, denn sie findet, eine Maus hat in ihrer Küche so überhaupt nichts verloren. Das ist doch Ungeziefer und sie will Knabber die ganze Zeit immer loswerden. Dann gibt es noch Mathilde Dosenfänger, ein Roboter, den Dr. Schnuggles aus irgendwelchen alten Dosen und anderem Müll zusammengebaut hat. Es ist ein Haushaltsroboter, der Fräulein Reinlich eigentlich unterstützen soll, aber die beäugt ihn immer nur ganz kritisch und kann sich nicht so richtig mit dem anfreunden. Und wie gesagt, hat Dr. Schnuggles auch noch ein paar Gebrauchsgegenstände, die ebenfalls belebt sind, zum Beispiel sein Regenschirm mit einem Entenkopf. Der Entenkopf spricht auch gelegentlich mal mit ihm. Und dieser Regenschirm wird auch öfters mal als Reiseschirm benutzt. Es sieht so aus, als ob er eine riesige Feder unten an der Spitze hat und Dr. Schnuggles kann auf irgendwelchen Fußrasten mit diesem Regenschirm in Windeseile größere Entfernungen überbrücken. Außerdem hat er auch noch eine sprechende Taschenuhr, die in dieser Folge allerdings nicht auftaucht. Und es gibt noch ein paar andere wiederkehrende Personen oder Figuren, die in dieser Folge ebenfalls nicht auftauchen. Eigentlich handelt es sich bei den Dr. Schnuggles-Folgen, ich würde mal sagen, um illustrierte Tagebucheinträge. Dr. Schnuggles kommentiert das Ganze immer aus dem Off und dann sieht man die Personen, wie sie irgendwelche Abenteuer erleben. Aber die Einordnung findet, wie gesagt, immer von Dr. Schnuggles selbst statt. Heute besprechen wir die Folge »Die Wasserdiebe aus dem Weltraum«.
Die Episode startet an einem sehr heißen Tag. Dr. Schnackes liegt vor seinem Haus. Er hat seinen Bewegungsschirm, in dem Fall seinen Regenschirm, jetzt genommen als Sonnenschirm. Und der sprechende Entenkopf hat, lustiges kleines Gimmick, auch einen kleinen Sonnenschirm. Denn es ist klar, ein Kopf, der spricht, der darf natürlich nicht heiß werden. Hier sehen wir also auch schon wieder kindliche Logik. Dann kommt der Briefträger vorbei, ein fliegender Vogel. Und er erzählt ihnen, dass in der näheren Umgebung der Fluss verschwunden ist. Das komplette Flussbett sei leer. Das alarmiert natürlich Dr. Schnackels und er will herausfinden, was ist denn da das Problem. Er geht mit seinen Begleitern zum Fluss und folgt diesem bis zur Quelle. Das ist eine Grotte und in der Grotte finden sie den Fluss. Der hat nämlich sein ganzes Wasser aufgerollt wie eine riesige Zunge. Der Fluss hat Angst rauszugehen, denn dann würde er teilweise verschwinden. Damit kann jetzt Dr. Schnackels und seine Kollegen noch nicht so viel anfangen. Sie reden dem Fluss gut zu, dass doch die Pflanzen und die Tiere Wasser brauchen zum Überleben. Er müsse doch bitte wieder rauskommen. Sie können ihn auch so weit beruhigen, dass er das tut. Sie folgen dann dem Fluss, der sein Bett wieder ausfüllt, bis zum Meer.
Wovor hat der Fluss denn jetzt so eine Angst gehabt, dass er sich gleich wieder in seine Quellgrotte zurückzieht? Als wir am Meer ankommen, sehen wir, dass mitten im Meer immer wieder Würfel von Wasser fehlen. Es sieht also so aus, als ob jemand einfach ein paar Würfel aus dem Meer geschnitten hätte, von der Oberfläche bis zum Meeresgrund. Und aus irgendwelchen Gründen fließt das Wasser in diese leeren Würfel nicht rein, sondern es sieht so aus, als ob das Meerwasser komplett gefroren oder mit Hilfe eines Geliermittels verfestigt worden wäre. Und da kann man einfach ein paar Würfel rausnehmen. Wohin die allerdings verschwunden sind, bleibt im Moment noch völlig unklar. Dr. Schnackels macht sich allerdings Sorgen um seinen Onkel Bill, denn er weiß, der ist Entdecker und im Moment irgendwo im Meer unterwegs, um versunkene Städte zu entdecken. Er macht sich also mit seinen Reisegefährten auf, um bei Onkel Bill mal nach dem Rechten zu sehen. Und sein famoser Reiseschirm funktioniert auch unter Wasser. Er hüpft jetzt also immer auf den Meeresboden, stößt sich da ab, taucht kurz nochmal auf zum Luftholen und taucht wieder ab, um beim nächsten Sprung sich wieder vom Meeresboden abzustoßen. Das ist allerdings ein ziemlich anstrengendes Unterfangen und außerdem kann er unter Wasser nicht so richtig sehen, wo er eigentlich hinhüpft, sodass er plötzlich auf einer unbekannten Insel sich wiederfindet und das ist das Reich des Sandkönigs. Der ist erstmal misstrauisch und fragt Dr. Schnackels, ob er mit seinem großen Widersacher, dem großen Tauchtier, denn unter einer Decke steckt. Dieser Name sagt Dr. Schnackels erstmal nichts, aber just in dem Moment taucht besagtes Tauchtier hinter ihm auf. Es sieht aus, wie man sich so Nessie aus Loch Ness vorstellt. Ein schlangenförmiger Leib, der in mehreren Windungen so in Bögen aus dem Wasser kommt und vorne ein Monsterkopf mit spitzen Zähnen. Der Sandkönig und seine Untertanen haben unglaubliche Angst vor dem großen Tauchtier, aber das große Tauchtier will doch eigentlich auch nur Freunde finden und ist eigentlich ganz lieb und nett. Und nachdem Dr. Schnackels ein paar Worte mit ihm gewechselt hat, gibt er ihm erstmal Lächelunterricht. Außerdem wird es schön frisiert, sodass es nicht mehr so gruselig aussieht. Ich bin nicht sicher, ob der Sandkönig jetzt mit dem großen Tauchtier auch noch Freundschaft schließt, aber auf jeden Fall hat es in Dr. Schnackels und seinen Reisegefährten neue Freunde gefunden und will sie auch weiter Richtung Hummerland bringen, wo Onkel Bill sich gerade aufhält. Ganz bis dorthin kann es sie allerdings nicht bringen, denn das große Tauchtier ist mit seiner Mutter zum Tee verabredet. Also bringt es die Reisegefährten nur bis zur Walfischfähreninsel und von da aus müssen sie dann weiterfahren mit der Fähre.
Sie nehmen dann die nächste Walfähre. Sie gehen in das Maul rein und sitzen irgendwie auf der Zunge. Die Walfähre bringt sie dann weit raus ins Meer, allerdings auch nicht ganz bis zu Onkel Bill. Sie wollen dann Onkel Bill auch noch Bescheid sagen, dass sie vorbeikommen, denn einfach so unangemeldet wollen sie jetzt auch nicht reinschneien. Aber bevor sie da noch etwas machen können, kommen jetzt plötzlich Haie. Die Haie wollen Dr. Schnackels und Co. fressen, aber als der ihnen davon erzählt, dass sie eben zu Onkel Bill wollen, ist das so ein Sesam, öffne dich, denn dann werden die Haie plötzlich ganz lieb und nett und wollen ihnen helfen. Es scheint also so zu sein, dass Onkel Bill ein guter Bekannter der Haie ist und generell sich mit allen Tieren gut versteht. Sie tauchen dann und haben plötzlich auch alle Taucheranzüge an. Wo die herkommen, wissen wir jetzt nicht so genau. Auf jeden Fall sind sie dann vor dem mechanischen Hummer von Onkel Bill, der auf dem Meeresgrund liegt. Onkel Bill hat in der Zeit auch schon einen Hausputz gemacht. Er hat wohl erfahren, dass sie kommen. Er lebt wohl größtenteils auch in einem Taucheranzug, denn sein Wohnzimmer ist völlig unter Wasser. Und auch in der Küche schneidet er sein Toastbrot unter Wasser. Und kindliche Logik, er gießt auch seine Seeanemonen mit einer Gießkanne. Auf jeden Fall gehen alle jetzt in den Hummer rein. Und dann gibt es eine Teestunde, die findet aber irgendwo in einer Luftblase statt. Onkel Bill hat allerdings noch nichts von diesem Wasserverlust festgestellt. Er selbst hat kein Problem damit. Und die Rede kommt irgendwann dann darauf, man müsste doch jetzt mal die Kosmokatze befragen. Vielleicht wüsste sie Rat.
Die Kosmokatze ist jetzt auch eine alte Bekannte von Dr. Schnuggles, die normalerweise bei Oma Kuschel lebt, zusammen mit ganz vielen anderen Katzen. Oma Kuschel ist also eigentlich so die verrückte alte Katzenlady. Die Kosmokatze stammt aus dem Weltraum und hat daher immer besonderes Wissen. Also wenn man nicht mehr weiter weiß, ist das immer eine ganz gute Anlaufstation, mal bei der Kosmokatze nachzufragen. Dazu müssen Dr. Schnuggles und Co. jetzt allerdings von Onkel Bill erstmal wieder nach Hause reisen. Diesmal nehmen sie die fliegenden Fische. Und aus irgendwelchen Gründen reisen sie jetzt nicht direkt zu Oma Kuschel, sondern erstmal zurück nach Hause zum Haus von Dr. Schnuggles, wo allerdings die Kosmokatze schon vor Ort ist, denn sie hatte irgendwie Lust, mal eben Dr. Schnuggles zu besuchen, sodass sie sich jetzt da zufällig treffen und über diesen Wasserverlust reden können. Die Kosmokatze weiß so viel, dass das Wasser nachts von Außerirdischen weggetragen wird. Aber wer das genau ist und wohin, das kann sie leider nicht sehen, denn im Moment herrscht ausgesprochen schlechtes Weltraumwetter, sodass sie da nicht wirklich ausmachen kann, wohin das Wasser genau verschwindet. Sie kann Dr. Schnuggles nur eine grobe Richtung angeben. Das ist aber genug, dass Dr. Schnuggles sich zur nächsten Etappe seiner Odyssee aufmacht. Er startet nämlich mal wieder seine hölzerne Weltraumrakete namens Plof Plof und fliegt in die Richtung, die Kosmokatze ihm angedeutet hat. Dort fliegt er allerdings nur an einem Planeten vorbei, der ausgesprochen trocken ist. Das heißt, das kann irgendwie nicht das Ziel der Wasserdiebe gewesen sein. Und deshalb beschließen sie, erstmal nochmal umzukehren und Station bei Woogie zu machen. Woogie ist nämlich auch ein alter Bekannter von Dr. Schnuggles. Da fliegen sie jetzt erstmal vorbei.
Woogie ist nun ein Kamel, das in den Wolken lebt. Wahrscheinlich auf der Erde, das habe ich nicht so ganz verstanden. Die Wolken sind auch so fest, dass man auf denen ohne Probleme sitzen kann. Und Dr. Schnuggles trinkt mit Woogie gerne mal einen Tee. Das geht im Moment aber nicht, denn auch in den Wolken gibt es sehr wenig Wasser und die Höcker des Kamels sind auch schon ganz eingeschrumpft. Aber Woogie kennt einen Wasserplaneten, den Planet der Schlürfer, und er weiß auch, wo der ist. Dr. Schnuggles liegt es also mit seiner Rakete und seinen Kumpanen zu dieser Wasserwelt. Dort angekommen sehen sie auch schon würfelförmiges Wasser. Sie sind also auf der richtigen Spur. Und sie möchten jetzt auf der Oberfläche ein bisschen herumschippern. Und zufälligerweise haben sie eine Badewanne in ihrer Rakete. In der setzen sie sich hinein. Und wenn man in einer Badewanne den Hahn aufdreht, kommt ja Wasser raus. Das ist ein Rückstoß. Und das geht natürlich auch mit einer Badewanne, die man einfach so irgendwo hinlegt. Rohre braucht man dazu nicht. Auf jeden Fall haben sie jetzt ein Badewannenboot mit Wasseraußenbordmotor. Damit schippern sie jetzt ein bisschen rum, sehen die Schlürfer. Das sind Wesen, die auch aus Wasser bestehen, aber eine feste Form haben. Und einer dieser Schlürfer unterscheidet sich von den anderen. Er hat eine Schärpe, das ist der Chef, das ist der Bademeister. Dieser erzählt ihnen, dass sie das Wasser mitgenommen hätten von der Erde, weil sie gedacht hätten, die Menschen glauben, das sei Abfall. Denn dort würde ja in den Flüssen immer ganz viel Müll rumschwimmen. Und sie hatten einfach gedacht, die Menschen brauchen das nicht mehr. Und weil sie gerne Wasser haben, haben sie es einfach mitgenommen. Aber wenn die Menschen es doch nochmal haben wollen, dann können sie es auch wieder mitnehmen. Aber der Schlürfer bringt es nicht zurück. Insofern muss jetzt Dr. Schnuggles sich eine Methode überlegen, wie er die Wasserwürfel zurück auf die Erde bringt.
Zum Glück hat Dennis irgendwo in der Rakete etwa ein Dutzend Pümpel gebunkert, aus welchen Gründen auch immer. Die werden jetzt einfach per Vakuum an die festen Wasserblöcke angedockt und an den Holzstielen werden Seile befestigt, die irgendwie mit der Rakete verbunden werden. Und so will Dr. Schnagels mit den ganzen Wasserblöcken im Schlepptau das Wasser wieder auf die Erde zurückbringen. Das scheint auch zu funktionieren. Die Rakete hebt ab, aber dann merken sie, dass die Wasserblöcke doch ein bisschen zu schwer sind. Also sie drohen abzustürzen. Und Knabber hat die rettende Idee. Sie macht einfach während des Fluges das Fenster auf. Immerhin hat diese Holzrakete Fenster im Gegensatz zu Traumis Rakete. Klettert raus, nagt eines der Seile durch. Das heißt, einer der Wasserblöcke stürzt zurück auf den Schlürferplaneten. Aber mit dieser verminderten Last ist die Rakete jetzt stark genug, um das restliche Wasser und die Freunde wieder zur Erde zurückzutransportieren. Im Vorbeifliegen werfen sie auch noch einen Wasserblock bei Wookie ab, sodass er endlich sich wieder einen Tee kochen kann. Und sobald er da eine Tasse von getrunken hat, ploppen auch seine Höcker wieder hoch, sodass das Kamel jetzt auch wieder happy ist. Dass Kamele in ihren Höckern kein Wasser, sondern Fett speichern, Wasser speichern sie im Magen, lassen wir hier mal wieder außen vor. Schließlich leben Kamele im Allgemeinen auch nicht in den Wolken. Auf der Erde hat sich die Situation mittlerweile verschärft. Die Schlürfer haben noch ein paar weitere Blöcke aus dem Meer rausgenommen und mitgenommen. Unter anderem ist auch die Umgebung von Onkel Bills mechanischem Hummer jetzt mittlerweile zum trockenen Würfel im Meer geworden. Im ganzen Umfeld ist das einzige Wasser, das noch vorhanden ist, im Inneren seines mechanischen Hummers. Onkel Bill als Tierfreund hat sämtlichen Meereslebewesen Asyl in seinem Hummer gewährt, aber entsprechend ist es da jetzt auch ziemlich eng. Da kommt es eben auf jeden Fall ganz recht, dass Dr. Schnagels mit den Wasserblöcken im Schlepptau jetzt wieder ankommt. Dennis hat ein gutes Auge als geschulter Puzzler und erkennt, welcher Würfel in welches Loch gehört, sodass das Meer jetzt endlich wieder aufgefüllt werden kann und das Problem mit dem fehlenden Wasser gelöst ist. Nachdem das Meer jetzt wieder vollständig ist, ohne Löcher, kann Dr. Schnagels auch den ängstlichen Fluss davon überzeugen, dass ihm jetzt keine Gefahr mehr droht. Somit begibt der sich wieder in sein Bett und damit ist auch der Fluss wieder da, wo er hingehört. Am Ende der Folge, als alle wieder zu Hause ankommen, fängt es jetzt auch noch an zu regnen. Der Entenkopf vom Schirm macht Dr. Schnagels darauf aufmerksam: "Ey, hallo, es regnet, willst du mich nicht aufspannen?" Aber an diesem Tag, sagt Dr. Schnagels, hat es niemanden gestört, dass es regnet und keiner ist sauer, dass er nass wird. Und damit endet diese Geschichte. Mein kleines Fazit zu Dr. Schnagels. Ich habe die Serie als Kind geliebt. Und die Wasserdiebe aus dem Weltraum, diese Würfel, die aus dem Meer verschwinden, das war ein Motiv, das sich offensichtlich nachhaltig in mein Gehirn eingebrannt hat. Daran habe ich als erstes gedacht, als wir darüber nachgedacht haben, Zeichentrickserien zu besprechen. Dass so viele Naturgesetze hier jetzt in einer einzigen Folge pulverisiert werden, war mir nicht mehr klar. Es bleiben auch immer noch Fragen offen am Ende. Zum Beispiel hat Dr. Schnagels ja einen der Wasserblöcke auf dem Wasserplaneten zurückgelassen und einen bei Wookie geparkt. Trotzdem wird am Ende gesagt, dass die Würfel genau in ihren Löchern wieder eingepasst werden und dass am Ende das Meer wieder vollständig ist. Mindestens zwei Löcher müssten ja noch übrig bleiben, nämlich die zwei Würfel, die er nicht mit zurückgebracht hat. Aber es sind Kleinigkeiten, über die denken Kinder wahrscheinlich sowieso nicht nach. Und wie gesagt, mit dieser ganzen Logik innerhalb der Dr. Schnagels-Serie kann man das einfach so hinnehmen. Ich habe jetzt als Erwachsener nicht unbedingt das Bedürfnis, mir alle 13 Folgen nochmal anzugucken. Aber ich finde die Zeichnungen immer noch zeitlos und gut anschaubar. Also ich glaube, mit der einen oder anderen Folge könnte man immer noch Spaß haben. Und das Titellied ist immer noch ein Ohrwurm und wird mir wahrscheinlich die nächsten Tage noch im Kopf rumspuken.
Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal.